Ernst. Ich denke, wir haben wirklich genügend Punkte und umfänglich jetzt zu diskutieren. Eine Kleinigkeit nur zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Das, was Andreas gesagt hat, die Tarifsperre war ja ein Punkt in unserem Antrag der Linken. Wir haben über 3 Jahre im Prinzip darüber intensiv immer wieder im Bildungsausschuss, im Bundestag diskutiert, im Plenum anberaten. Summa summarum, das Ergebnis war, die Bundesregierung wollte es nun rein ins Plenum durchpreschen. Im Ausschuss war dafür für jede Fraktion 1 Minute Zeit, um 3 Jahre Diskussion fürs Wissenschaftsfreiheitsgesetz sozusagen in 1 Minute klar zu machen, worum es geht. Das nur noch mal dazu, wie wichtig dieser Bundesregierung dieses Wissenschaftsfreiheitsgesetz ist, das natürlich für sie eine nicht nur Flexibilisierung, sondern die vielfältigen Möglichkeiten der Wissenschaft und die umfänglichen Mobilitätsmöglichkeiten abbildet. Das wollte ich nur noch mal zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz sagen und wie das gerade in der letzten Sitzungswoche diskutiert worden ist. Nun bitte ich aber noch mal Christina, noch mal ein paar wesentliche Punkte von Bremen noch mal kurz zusammenzufassen und dann, Herbert, sehe ich schon, dass wir dann Wortmeldungen, Diskussionsbeiträge und Fragen sammeln und ich erinnere auch daran, bitte immer ans Mikro zu gehen. Danke.
Also wir hatten als Bürgerschaftsfraktion im Frühjahr eine Anfrage gestellt an den Senat, wie das aussieht mit Beschäftigungsverhältnissen in Bremen. Wir haben, ich werde diese Zahlen jetzt nicht referieren, weil die liegen auch draußen aus. Wer sich dafür interessiert, kann sich unsere Zusammenfassung da abholen. Es ist halt so, dass zwischen 2002 und 2012, also wir haben Zahlen bis 2011, an Uni und Hochschulen ungefähr 25% mehr Beschäftigte eingestellt worden sind. Ich beschränke mich jetzt mal auf die Zahlen an der Universität. Da haben wir 23% mehr Beschäftigte. In vollen Zahlen sind das 307 Personen. Davon, und das entspricht im Grunde dem, was Andreas hier auch gesagt hat, sind 242 Verträge befristet und 220 Stellen sind Teilzeitstellen. Das heißt zusammengefasst, 80% der Neueingestellten in den letzten 10 Jahren an der Uni sind Teilzeit oder befristet, das heißt, es sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse und nur 7% der neu geschaffenen Stellen sind unbefristet. Und dann ist noch ein ganz entscheidender Punkt, der in Bremen auch, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr drückt als in anderen Bundesländern. Von diesen befristeten Stellen sind 86% der Stellen werden von Frauen besetzt. Also das heißt, wir haben hier auch in der Geschlechterentwicklung eine sehr große Schere. Insgesamt sind 5% der Stellen, insgesamt 35% der Stellen in den letzten 10 Jahren unbefristeter Art angewachsen, irgendwie für Frauen. Aber wenn man das mal hochrechnet, würde das heißen, wir hätten eine Geschlechtergleichwertigkeit in den Beschäftigungsverhältnissen erst 2041 an der Bremer Universität zu erwarten. Das sind aktuelle Zahlen, wie gesagt, bis Ende 2010. Ganz kurz zur Finanzierung. Das letzte große Sparprogramm ist hier ja vermutlich den meisten Studierenden und Beschäftigten an der Uni noch präsent. Das war der Hochschulgesamtplan 5 und auch die entsprechenden HEP-5-Programme an den einzelnen Hochschulen an der Uni. Dort wurde zwischen 2005 und 2010 insgesamt 93 Millionen an öffentlichen Hochschulen an der Universität in Bremen gekürzt. Der neue Haushalt sieht nicht viel besser aus. Wir haben den Bericht an den Stabilitätsrat uns nochmal vorgenommen. Der sieht Einsparungen von 3 Millionen Euro im Jahr für den Wissenschaftsbereich vor. Und interessanterweise, das wird die Bremer hier auch gerade interessieren, weil uns das hier die letzten Wochen umgetrieben hat, ist das genau die Summe, die der Senat beschlossen hat, in die private Jakobsuniversität als Subvention zu stecken. Das sind so die Fakten. Von daher, um noch mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, in den Vortrag von Andreas Keller. Die Hochschulen und die Universität haben es hier mit massiven Kürzungsprogrammen zu tun. Die Hochschule Bremen hat als zweitgrößte Hochschule auch schon ein massives Schrumpfungsprogramm angekündigt. Sie werden Studiengänge schließen und auch weniger Studierende aufnehmen, was natürlich insofern auch für Bremen ziemlich dramatisch ist, weil ja auch die Hochschule nicht Abiturienten die Möglichkeit bietet zu studieren. Das heißt, es ist auch da wieder ein Faktor der sozialen Ungleichheit forciert. Und das Problem ist insgesamt, dass der neue Universitätsrektor Dr. Scholz-Weiter hat das bei seiner Vorstellung im Wissenschaftsausschuss ziemlich offen zugegeben. Bremen hat mittlerweile eine Hochschullandschaft, die am meisten drittmittelabhängig ist bundesweit. Und Herr Scholz-Weiter hat bei seiner Vorstellung im Januar im Ausschuss deutlich zugegeben, dass er die Unabhängigkeit der Lehre in Gefahr sieht, weil sie natürlich auch im Bereich der Lehre auf Professuren und wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrbeauftragte aus den Drittmittelprojekten für angewandte Forschung zurückgreifen müssen. So sieht die Situation in Bremen aus. Ingo Tepje, der als Personalrat für Verdi da aktiv ist, kann da mit Sicherheit gleich in der Arbeitsgruppe auch noch mehr zu sagen. Jedenfalls sind wir weit davon entfernt, hier in gute Bedingungen im wissenschaftlichen Mittelbau oder beziehungsweise überhaupt im Beschäftigungsbereich an Universitäten und Hochschulen vor Augen zu haben. Wir kämpfen dafür, aber die Fakten sehen durch Kürzungen der Landesmittel leider anders aus.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Herbert Behrens ist mein Name und zusammen mit Agnes als Bundestagsabgeordnete haben wir diese Konferenz initiiert, zusammen mit der bremischen Bürgerschaft umgesetzt. Ich freue mich auch, dass wir auf so großes Interesse dabei stoßen. Aber ich glaube, es ist nicht ganz von ungefähr. Wenn wir mal die Zahlen zusammensprechen für und mit denen wir reden wollen, dann haben wir es mit den Lernbedingungen zu tun von über 60.000 Studierenden, 34.000 davon in Bremen und Bremerhaven und 27 davon im Nordwesten Niedersachsens. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Zahl, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, um auch in der Lage zu sein, ordentliche Lernbedingungen und Studienbedingungen herzustellen, damit wir einem Ziel in einer demokratischen Hochschule und trotzdem einer guten Hochschule auch im ökonomischen Sinne gerecht zu werden. Wir haben diese Konferenz einberufen, ausgesprochen mit dem Ansatz, dass wir auch Nordwest-Niedersachsen mit in den Blick nehmen. Ich weiß es als guten Bremer aus Niedersachsen kommend, dass die Bremer Sicht meistens entweder an der Wümme aufhört oder spätestens an der Hunte auf der anderen Seite. Und ich denke, wir müssen das Problem etwas weiter aufnehmen, weil natürlich Bremen als Studienstandort oder aber auch Bremerhaven für das Umland eine ganz wesentliche Bedeutung hat. Nicht nur aus dem Grund, dass Bremen im Unterschied zu Niedersachsen eines der teuersten dieser beiden noch Studiengebühren erhebenden Länder für viele Studierende eben diese hohe Attraktivität nicht hat. Und von daher auch unter der Verschlechterung, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Ich will es einfach nur noch mal in Erinnerung bringen. Ich weiß gar nicht, wann dieses Privileg gefallen ist. Es gab in den 70er, 80er Jahren, ich glaube Anfang der 90er galt es auch noch, unmittelbar an Bremen angrenzenden Landkreise auf niedersächsischem Gebiet die gleichen Bedingungen wie für bremische Studierende auch, also die ihren Wohnsitz ausdrücklich hier in Bremen haben. Das ist irgendwann gecancelt worden. Ab dem dritten Semester muss jeder, der aus Niedersachsen kommt, auch aus dem Landkreis Osterholz und Landkreis Verden, für den ich verantwortlich bin als Bundestagsabgeordneter, muss dann die gleichen Studiengebühren bezahlen wie jeder andere auch. Das ist eine Geschichte, die wir auch unter dem Gesichtspunkt der Metropolbildung uns nochmal an anderer Stelle auch vornehmen müssen. Das nur soweit am Rande dazu. Ich freue mich auf eine produktive Auseinandersetzung, dass wir die Studierendensituation uns vornehmen. Nicht aus der Sicht, dass wir die Bedingungen für die Studierenden selbst uns hier ins Zentrum der Auseinandersetzung gestellt haben, sondern die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten dort. Und da sind schon wichtige Dinge eben von Andreas dargestellt worden. Ich freue mich da sehr auf die Diskussion. Und wenn wir schon in der Fragestunde drin sind oder in der Frageteil jetzt zum Referat drin sind, eine Frage ist mir aufgefallen an dem Punkt, wo es um die Personalentwicklung ging. Du hattest erwähnt in einem deiner Charts, dass die Zahl der Dozentinnen und Dozenten um 74% gesunken ist. Die anderen Zahlen sind soweit präsent, was eben Hilfskräfte oder auch wissenschaftliche Mitarbeiter anbetrifft. Was muss ich mir als nicht in diesem Bereich ständig Arbeitender darunter vorstellen, woher kommt das, welche Konsequenzen hat das, wenn wir diesen massiven Abbau von Dozentinnen und Dozenten haben?
Also ich bin einer von den Erwachsenen einer der Universität in Bremen gewesen. Das sieht halt, finde ich, wirklich herrlich.
Vielleicht ein bisschen drehen, Hans-Georg, dass du von vornherein sprichst, drehst so, wie du es gerne hättest und dann, glaube ich, kann es besser aussehen.
Ja, ich möchte dann in die Versammlung hineinreden. Gut, also ich bin einer von den Erwachsenen, der ehemaligen Erwachsenen der Bremer Universität, bin jetzt pensioniert und habe also dann eben trotzdem nehme ich mir noch das Recht heraus, was dazu zu sagen. Zum einen möchte ich also ganz schnell nachreichen als Information, die Überbelastung, die sich das wissenschaftliche Personal selber verordnet, ist nicht selten im Staat. Das gilt ganz genauso für 770.000 Lehrer in den Schulen und wird auch ganz bewusst ausgenutzt und wird auch in der Universität ganz bewusst ausgenutzt, das sollte man einfach mal sagen. Was mir aufgefallen ist, steht einer Gewerkschaft und meiner Gewerkschaft ja sehr gut an, dass das ganze Referat oder sehr viel in dem Referat eine sehr starke tarifrechtliche Akzentuierung hat. Soweit so gut. Aber es ist auch noch eine andere Frage zu stellen, nämlich die, wozu denn die ganze Universität da sein soll. Und was wir dazu gehört haben oder was wir in der Öffentlichkeit hören und wie die große Idee, die in dem Zusammenhang verzeichnen ist, das ist Qualifizierung. Nun, Universität soll auch qualifizieren, keine Frage. Und vielleicht auch gar im übergeordneten und im allgemeinen Sinn zum größten Teil. Aber die Frage ist trotzdem zu stellen, welche Idee soll eine Universität verfolgen? Und diese Idee zu formulieren, muss ich sagen, ist nicht unbedingt Aufgabe einer Gewerkschaft, wohl aber der Partei, unserer Partei der Linken. Und das wäre sinnvoll, dass auch das vielleicht hier irgendwie mit angesprochen werden kann. Also, mein Aufruf wäre der, frei nach Schiller, Sire, geben Sie Ideen. Und das ist es. Danke. Danke.
Ja, kann ich machen. Vielen Dank für die Fragen und Kommentare. Also Dozenten, Dozentinnen, ganz wichtiger Hinweis, das hätte ich natürlich ansprechen müssen, weil wir hier wirklich einen Ausreißer hatten in der Zahl. Die anderen Personalkategorien sind unterschiedlich stark gestiegen und die Dozenten sind verschwindend, eine verschwindende Art. Also von 14.000 auf gerade mal etwa 4.000 in den letzten 15 Jahren abgesogen, Dozentinnen und Assistentinnen. Dabei handelt es sich um auslaufende Personalkategorien, die das frühere Hochschulrahmengesetz vorgesehen hatte, für den promovierten und habilitierten wissenschaftlichen Nachwuchs. Also jetzt muss man wirklich nochmal genau hinhören. Promovierter und habilitierter wissenschaftlicher Nachwuchs zum Thema Erwachsenwerden. Auch die Habilitation half einem nicht beim Erwachsenwerden, konnte immer noch Nachwuchs sein. Dafür gab es bestimmte Personalkategorien, insbesondere beamtenrechtliche Kategorien, die man dann mit Auslaufen des HAG nicht mehr hatte. Und die Länder stellen diese überwiegend dann um in andere Kategorien, die dann in die Kategorie der wissenschaftlichen Mitarbeiter reinfallen. Das heißt, das kann man jetzt nicht anprangern als Versuch, um hier Lehrkapazitäten zu zerschlagen, sondern es folge einer letztlich auch konsequenten Personalstrukturreform, wenn man es denn dann schaffen würde, tatsächlich im Rahmen dieser einheitlichen Kategorie der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich dann den Postdoc-Leuten dann solche Bedingungen anzubieten, wie ich sie skizziert hatte, die ihnen eben einen dauerhaften Verbleib an der Hochschule ermöglichen. Und das passiert aber natürlich nicht. Dann das Zweite nehme ich einfach nur mal auf als Hinweis. Natürlich müssen wir eine Debatte führen, da habe ich jetzt meine Aufgabe nicht drin gesehen, über die Aufgaben der Hochschule. Die haben wir auch selbst übrigens geführt. Wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, als GEW in unserem wissenschaftspolitischen Programm, was ich angesprochen hatte, wo wir auch so einen Rundumschlag letztlich zu allen hochschulpolitischen Fragen machen, haben wir nochmal deutlich gemacht, wir als GEW, als die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund, wir schreiben, das hatte der Andreas stets vorher schon angesprochen, das große W gleich Wissenschaft in unserem Namen groß. Wir nehmen auch ein wissenschaftspolitisches Mandat für uns in Anspruch und haben da sehr konsequent bis hin zum Beispiel Studienhonorar uns Gedanken gemacht und beschreiben natürlich auch die Aufgaben der Hochschulen in diesem Bereich. Und da ist es, glaube ich, die sind sehr vielschichtig, ne? Die Aufgaben der Hochschulen, die sind natürlich bestehen die darin, dass Leute gebildet und ausgebildet werden, bestehen auch darin, dass Erkenntnisse, Forschungsergebnisse geliefert werden, die der gesamten Gesellschaft zugutekommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Hochschulen haben auch die Aufgabe, Lösungen, Beiträge zur Lösung unserer Zukunftsaufgaben zu leisten. Und da sind sie manchmal ein bisschen sehr langsam, dieses zu erkennen. Sie kriegen natürlich auch nicht unbedingt die Anreize. Da sind wir wieder beim Thema der Forschungsförderung. Aber das sind Aufgaben, die sie zu leisten haben. Sie haben wie gesagt, natürlich auch den ökonomischen Fortschritt, unter anderem durch die Ausbildung von immer mehr qualifizierten Fachkräften zu leisten. Aber natürlich haben sie auch das Recht auf Bildung zu verwirklichen. Dieses Recht auf Bildung, auch Recht auf Hochschulbildung, ist ein völkerrechtlich anerkanntes Menschenrecht. Und deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass diese Hochschulbildung allen, die sie gerne in Anspruch nehmen wollen, offen steht. Das sind jetzt nur so ein paar Gedanken. Aber richtig ist, wir brauchen diese Debatte und wir müssen dann auch diese Fragen, letztlich jede einzelne Frage, die wir hochschulpolitisch diskutieren, auch immer wieder darauf zurückbeziehen können. Und deswegen war es mir eben vorher wichtig, deutlich zu machen, es geht nicht nur um die gewerkschaftlichen Rechte von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch Professoren, die wir vertreten, sondern es geht auch um die Aufgaben der Hochschulen, die Aufgabenwahrnehmung der Hochschulen, die gefährdet ist, wenn man hier die gewerkschaftliche Arbeit in Frage stellt. Ja, ich darf vielleicht noch einen Hinweis machen, den wollte ich eigentlich vorher noch machen. Falls jemand das Templiner Manifest noch nicht unterschrieben hat und jetzt damit vertraut geworden ist und die Gelegenheit beim Schopf ergreifen möchte, ich gebe hier mal, wo man sich auch noch eintragen kann. Also wir sammeln, wie gesagt, noch Unterschriften, das kann auch jeder unterschreiben. Wir freuen uns natürlich auch über Leute aus dem politischen Raum, die das noch unterstützen wollen, denn je mehr Namen dann im Internet darunter veröffentlicht sind, desto größeres Gewicht hat dieses Programm. Gebe ich also jetzt gleich noch nebenher rum, wenn ich darf. Okay.
Ja, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich hier eine ganze Menge Ansätze, praktische Ansätze haben, um an diesen Beschäftigungsbedingungen was zu machen. Da wollen wir ja nachher auch intensiv sozusagen die Diskussion in der Arbeitsgruppe einsteigen. Das stellen wir nachher noch vor. Deswegen will ich das jetzt noch nicht so ausbreiten, weil wir dann ja die Diskussion sonst an dem Punkt zweimal führen wollen. Aber ich habe noch ein paar Nachfragen, beziehungsweise vielleicht für Bremen ja auch nochmal ein Stück weit anders ist oder auch nochmal andere Fragestellungen aufwirft. Das eine ist, die Kategorie der wissenschaftlichen Hilfskräfte haben wir hier glücklicherweise in Bremen gänzlich gar nicht, weil wir hier nur studentische Hilfskräfte in Bremen haben. Aber da stellt sich halt immer eine andere Frage, die jetzt im Grunde neu aufkommt, auf die du auch nicht eingegangen bist, aber hier auch in der Diskussion öfters eine Rolle spielt, ist die Frage, wie ist denn der Umgang, was ich mit unseren Masterstudentinnen, die einen fertig abgeschlossenen Bachelorstudiengang haben? Und wie, was für Perspektiven, was für eine Art von Stellenkategorien und Eingruppierungen ermöglichen wir den Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftsbereich? Was ich auch noch mal so eingegangen auf den Bereich soziale Öffnung. Ich denke, da sind wir ja auch Verdi und GEW-mäßig auch keinerweise irgendwie auseinander, auch von den Positionen her, die wir da verfolgen im Wissenschaftsbereich. Ein Punkt, den wir hier in Bremen halt momentan auch stark diskutieren, auch im DGB-Zusammenhang, ist die Frage, wie kommen wir zu einer anderen Ausrichtung und viel größerem Angebot im Bereich der berufsbegleitenden Studiengänge. Also, ne, du hast unter soziale Öffnung halt, was ich auf BAföG und auf, also ich dann oder andere Finanzierungen in der Studienbereich angesprochen und wie sozusagen über Studiengebühren Zugang verhindert wird. Aber ich glaube, gerade wenn man, ich sag mal, in dem Bereich der Trennung, wer sozusagen Zugang zu den Hochschulen hat, was erreichen will, müssen wir viel stärker in dem Bereich der berufsbegleitende Studiengänge zu gehen, wenn wir nicht bei dem Fakt bleiben wollen, dass im Grunde die eher bildungsfernen jungen Menschen, was ich sozusagen aus den Familien, wirklich einen Zugang kriegen sollen, dass der viel stärker über diesen Weg eigentlich erfolgen kann und erfolgen muss. Das waren nochmal so zwei Dinge, die mich in dem Zusammenhang nochmal interessieren würden.
Okay. Ja, Maren Schreier vom Bremer Institut für Soziale Arbeit und Entwicklung, das wir übrigens als gemeinnützigen Verein gegründet haben, im Versuch, etwas unabhängiger uns in der Wissenschaft bewegen zu können. Ich würde gern einfach ein bisschen auch aus der Sicht des Innenlebens unterschiedlicher wissenschaftlicher Beschäftigungssituationen noch ein paar Aspekte anmerken zum Stichwort Abhängigkeitsverhältnisse. Denn die Zahlen, die Sie brachten, die bringen ja vor allem eins auf den Punkt. Es ist fast unmöglich, außerhalb von extremen Abhängigkeitsverhältnissen und oft auch ungeschriebenen Gesetzen und Verhaltensregeln und was darf man in der Forschung, was nicht, überhaupt den sogenannten Karriereweg so weit zu gehen, dass unabhängig geforscht werden kann, sprich ein ganz Großteil des wissenschaftlichen, ich sage jetzt mal auch Mittelbaus in Anführungsstrichen, ist hochqualifiziert und nicht in der Lage, sozusagen eigenständig Wege und Richtungen in Forschung und überhaupt auch Lehre zu bestimmen. Das finde ich, ich bin seit 2004 in unterschiedlichen Situationen als Lehrbeauftragte, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als nebenberuflich Promovierende an unterschiedlichen Hochschulen sagen, dass der Aspekt dieses, was Sie, glaube ich, genannt haben, Sie haben, glaube ich, nicht gesagt Ballast der ordinarien Universität, aber diese Tradition im bundesdeutschen System, dass tatsächlich nur das zählt, was sozusagen ganz oben angekommen ist, ist meines Erachtens ein massiver Aspekt, der verhindert, dass sich Mittelbau, dass sich Studierende überhaupt trauen können, öffentlich diese Missstände anzuprangern. Und deshalb ist eigentlich das, weshalb ich auch diese Konferenz hier so begrüße, ist es absolut notwendig, dass das viel lautstärker noch und von unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen immer wieder in die Debatte eingebracht wird, dass nicht immer bloß über sogenannte Exzellenz diskutiert wird, sondern genau auch über diese Abhängigkeitsbeschäftigungsverhältnisse, die eigentlich verunmöglichen, dass man mal Klartext redet. Und entscheidend ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch der Zusammenschluss der unterschiedlichen Gruppen. Also hier sitzen ja auch Studierendenvertreter, hier sitzt Mittelbau, hier sitzen vielleicht auch ehemalige oder noch immer Professoren, Professorinnen, dass sozusagen diese Separierung zumindest im Hinblick auf politische Forderungen ein Ende nimmt, weil ich erlebe das zumindest so auch in meinen Kolleginnenkreisen oder in Promovierendenkreisen, dass die Hürde extrem hoch ist, Missstände anzuprangern, mindestens mal in der eigenen Forschungseinrichtung oder Universität, weil ganz klar ist, wenn ich immer nur einen Jahresvertrag habe oder zwei Jahresverträge habe, es ist so nachvollziehbar, dass der und die, die unbequem sich bewegen, möglicherweise die Verlängerung nicht kriegen. Das spricht sich rum im Wissenschaftsbetrieb. Es gibt die Inner Circle, das kann man nicht leugnen. Und da braucht es einfach massiv Unterstützung auch von außerhalb. Und das ist sozusagen auch hier nochmal mein Plädoyer an alle, sich da immer wieder auch lautstark nach außen zu wenden.
Diese Kürzung in der, ich bin Jürgen Kabe, ich bin vom Bremer Friedensforum. Diese Kürzung in der Hochschulpolitik müsste eigentlich eine Querschnittsaufgabe für uns alle sein und nicht nur für die, die davon direkt betroffen sind. Und ich wünsche mir auch mehr Gemeinsamkeiten, gegen die Kürzung in Bildung, in der Hochschulpolitik von Studierenden, von Lehrkräften und wenn man das hinkriegt zwischen denen, die eben halt nur Honorarkräfte sind, in Anführungsstrichen, und Professoren, die, da gibt es ja auch immer, und man müsste viel mehr die Gemeinsamkeiten herausheben, um auch strategisch aktiv im außerparlamentarischen Sinne den Druck zu verstärken gegen diese ganze Hochschulpolitik, die zurzeit läuft, um auch noch mehr Kürzungen zu verhindern. Ein zweiter Punkt ist, diese Kürzung Gefahr, dass immer mehr Drittmittel eingeworben werden. Und in Bremen ist das sogar so, dass jetzt OHB als Drittmittel eine Professur bekommt. Und das ist die große Gefahr, dass immer mehr gekürzt wird und dafür Drittmittel eingeworben werden und immer mehr die Gefahr ist, dass militärische Sachen geforscht werden. Und da ist es wichtig, auch von unserer Seite her im Vorfeld, dass die Tür schon ein Stück weit aufgezogen ist, dass man versucht, das zu verhindern mit allen Kräften, dass keine Rüstungsforschung betrieben wird. Und das ist für mich die große Gefahr, je mehr Drittmittel eingezogen werden von Firmen, von Konzernen, dass da die freie Wissenschaft und Lehre nicht mehr gegeben ist. Und da müssen wir nochmal überlegen, wie wir das überhaupt hinkriegen, dass das weiter gewährleistet ist. Schönen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Fragen. Zunächst zu dem Ingo. In der Tat habe ich jetzt hier zu Unrecht die ausgerechnet Bremen bei den wissenschaftlichen Hilfskräften angeprangert. Das ist ein Vorbild noch, ich hoffe noch lange, und was hoffentlich Ausstrahlungswirkung auf andere Bundesländer hat, hier diese Kategorie abzuschaffen. Aber zu Recht hat er auf das Problem der Hilfskräfte mit Masterabschluss verwiesen. Und man musste natürlich auch über Lehrbeauftragte und andere Formen letztlich der Umgehung von regulären Beschäftigungsverhältnissen auch hier in Bremen natürlich sprechen. Aber insofern nochmal danke für den Hinweis. Berufsbegleitende Studiengänge ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wer über die soziale Öffnung der Hochschulen spricht, ich hatte das ja gerade nur andeuten können, Stichworten, der ist auch bei der Frage, wie kann man für beruflich Qualifizierte oder Berufstätige auch das Studium attraktiver machen. Wie kann man es für sie öffnen? Man ist dabei der Frage, wie ist es eigentlich bestellt mit dem Hochschulzugang für Menschen ohne klassische Hochschulzugangsberechtigung, Abitur oder Fachhochschulreife. Da sind wir ja in Deutschland ganz schlecht mit einem Anteil von gerade mal 1-2% der Studierenden aus diesem Bereich. In anderen Ländern sind es über 10%. Aber es geht nicht nur um den formalen Zugang, es geht eben um die Frage, die du angesprochen hast, welche Rahmenbedingungen gibt es dann auch? Wie stellen sich Hochschulen ein auf immer heterogenere Studierendengruppen? Zum Beispiel auch durch berufsbegleitende Studiengänge, was ein Instrument ist. Wobei man hier natürlich auch immer im Blick haben muss, wiederum, dass die Rahmenbedingungen so ausgestaltet werden, dass dann die Lehrenden, die diese Seminare am Abend oder am Wochenende, die es dann häufig sind, anbieten, eben es nicht zu ihren Lasten geht. Also ich erinnere mich an die Debatte um das hochschulpolitische Programm des DGB, die wir vor kurzem geführt hatten, letztlich mit einem guten Ausgang zu dieser Frage, wo aber auch ich mich erinnere an eine Diskussion, wo dann eben mal von Seiten der Industriegewerkschaften gesagt wurden, ja, da müssen wir halt mehr Kurse an Wochenenden machen und sonntags Bibliotheken öffnen und so weiter, dass die Berufstätigen alle studieren können. Und dann hatte ich halt nur gesagt, ja, samstags gehört Papier mir, gilt doch bitte auch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Mami. Und das heißt, das muss man natürlich dann mit berücksichtigen, ne? Dass hier dann auch man nicht denjenigen, die schon alles klaglos zusätzlich an Aufgaben leisten, dann auch noch zusätzliche Aufgaben aufhalst, ohne dass eine entsprechende Entlastung stattfindet. Also wir sind wieder bei dem Thema Finanzierung der Hochschulen, Personalausstattung, Beschäftigungsbedingungen. Was die Kollegin Marion Schreier gesagt hat, ist auf jeden Fall auch absolut, wo sitzt die jetzt? Diese Bedingungen, die ich skizziert habe, Zeitverträge, aber natürlich auch die hierarchische Personalstruktur, die wir letztlich haben und die von der Ordinarien Universität herrührt. Also es gibt einen Lehrstuhl, wo dann alle Mitarbeiter zugeordnet werden und es gibt keine Departments letztlich, nach wie vor nicht, wie wir es in anderen Ländern haben. Die führen dazu, dass dann natürlich auch Duckmäusertum gefördert wird und häufig diejenigen, die dann Erfolg haben in so einer Laufbahn, dann diejenigen sind, die sich gut angepasst haben. Das ist schwierig, weil eigentlich die Wissenschaft davon lebt, dass man auch innovationsfähig ist, mal unbequeme Fragen stellt, neue Ansätze macht, scheinbar immer gültige Ansichten in Frage stellt. Und das ist ein ganz anderer Typus, den wir eigentlich in der Hochschule bräuchten. Der wird dadurch nicht gefördert. Und es geht natürlich auch um die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sie haben. Ist es ihnen egal, was sie forschen? Oder sagen sie, und da bin ich jetzt im Prinzip schon bei dem dritten Beitrag, sagen sie, wir wollen, dass sich unsere Universität auf eine Zivilklausel verständigt und militärische Forschung ablehnt, wie das ja hier in Bremen auch gemacht wurde. Wollen wir diese gesellschaftliche Verantwortung fördern oder behindern? Das sind ganz zentrale Fragen. Wir brauchen gerade auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte und der unseligen Rolle, die auch die Wissenschaft und die Universitäten gespielt haben. Etwa im deutschen Faschismus brauchen wir eine Wissenschaft, die hier dann auch gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Und dazu gehört auch eine Studierendenschaft, die das Recht hat, sich politisch zu äußern. Also politisches Mandat. Da kann man also sehr weit gehen. Das hängt letztlich alles in dieser Frage drin. Deswegen ist es so wichtig. Aber wir brauchen vor allem auch die materiellen Rahmenbedingungen, dass dann auch Wissenschaftler, ohne dass sie Märtyrer werden müssen, dann die Möglichkeit haben, kritische Wissenschaft zu betreiben. Und das geht eben mit Zeitverträgen, mit kurzen Laufzeiten und mit einer Zuordnung zu einem Lehrstuhlinhaber, einem Ordinarius nicht. Da brauchen wir diese Strukturreform, um dieses zu fördern. Dann nochmal zum letzten Punkt. Zivilklausel hatte ich ja gerade schon angesprochen, aber der andere Aspekt ist natürlich eben so wichtig, nämlich der Gedanke der Bündnispolitik, der angesprochen wurde. Das ist, glaube ich, überhaupt die Erfolgsbedingung, wenn wir es wirklich schaffen wollen, dass Hochschule anders geht, dass sie gut wird, so das Tagungsmotto. Dann geht das nur, wenn wir möglichst breite Bündnisse dann bekommen. Wir hatten uns zum Beispiel auch als GEW ganz aktiv in den Bologna-Prozess und in den Bildungsprotest 2009 eingemischt, hatten gesagt, wir unterstützen die Studierenden, hatten wir sehr früh gesagt, wir als GEW unterstützen die Bildungsproteste und wir fordern einen Kurswechsel im Bologna-Prozess, weil das Problem des Workloads, des Übertriebenen, ist nicht nur ein Problem für die Studierenden, ist auch ein Problem für die Lehrenden, die ja auch sehr viel mehr leisten müssen im Bologna-Prozess, in den Studienreformen. Und hier müssen Studierende und Lehrende in einem Strang ziehen und möglichst auch noch andere mithelfen. Und das sind eben dann die politischen Parteien, die hier sozusagen diesen kritischen Aspekten aufgeschlossen gegenüberstehen, allen voran natürlich die Linke, und das sind aber auch die anderen Gewerkschaften und die Industriegewerkschaften. Und das ist auch eine Sache, die man von anderen Ländern gut lernen kann, also zum Beispiel von Frankreich. Dort haben ja die Gewerkschaften einen deutlich niedrigeren Organisationsgrad als in Deutschland, was viele nicht wissen. Der liegt deutlich niedriger, aber trotzdem sind die Bewegungen größer und erfolgreicher. Und das hängt eigentlich damit zusammen, dass diese Bündnispolitik immer ganz gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, in der Tat das Erfolgsrezept, auch hier in der Hochschulpolitik voranzukommen.
Ich wollte nur noch eine kleine Bemerkung machen. Zivilklausel, Rüstungsforschung. Wir hatten gerade von der Fraktion Die Linke im Bundestag eine Anfrage gemacht an die Bundesregierung, die dann, weil wir wissen wollten, wie viel Gelder denn nun von dem Etat für, Sie bezeichnen es, wehrtechnische Forschung ausgegeben werden. Das sind von diesem 12-Milliarden-Programm jährlich 192 Millionen für wehrtechnische Forschung. Einfach nochmal zur Info. Und jetzt ist aber dran die Frau mit dem roten Pullover. Entschuldigung, ich weiß den Namen nicht.
Hallo, ich bin Sonja Kovacwitz. Ich studiere auch hier an der Uni und ich habe einfach zwei Fragen. Das eine zu den Lehrbeauftragten, vielleicht können Sie mir das ja beantworten oder irgendjemand anders von Ihnen. Wann sind die eigentlich als Kategorie sozusagen, als Beschäftigungskategorie entstanden und in welchen Bundesländern und in welchen Fachbereichen tauchen die hauptsächlich auf? Davon würde ich mir gerne ein Bild machen können. Und dann eine andere Frage zu den studentischen Hilfskräften. Und da würde ich Sie einmal direkt fragen wollen, was würden Sie Ihnen vorschlagen, was kann man machen, um studentische Hilfskräfte tarifvertraglich zu fassen? Vielen Dank.
Ja, mein Name ist Günther Mathiesen. Ich war bis vor 8 Wochen Hochschullehrer an der Hochschule Bremerhaven, bin inzwischen jetzt pensionär. Meine Frage oder meine Beitrag zielt genau auf das hin, was Sonja gesagt hat, nämlich auf die Lehrbeauftragten. Wie lange es sie gibt, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls solange ich an der Hochschule war, also das war 28 Jahre, gab es sie schon. Ist also eine sehr alte Kategorie und die haben eben halt auch die Aufgabe, an Universitäten und Fachhochschulen Wissen, das sie haben, im beruflichen Bereich oder an anderer Stelle eben halt zusätzlich einzubringen, für Bereiche, wo es keinen Hochschullehrer dafür gibt, sozusagen um das zu erweitern. Das ist die ursprüngliche Idee, die dahinter steckt, die übrigens ja auch in Ordnung ist, diese Idee. Also da denke ich, ist nichts gegen zu sagen. Und wo ich eben halt auch aus wollte, ist, dass aber inzwischen die Lehrbeauftragten eben halt auch benutzt werden für ganz normale Kapazitätsberechnung. Also bei uns in der Hochschule Bremerhaven haben wir neue Studiengänge geplant, beziehungsweise jetzt im Rahmen der Reakkreditierung das Curriculum neu geplant, und da sind von vornherein 10-15% der Lehre, die abzudecken sind, die man ja dann ausrechnen kann anhand der Studentenzahlen, die dort vorgesehen sind und anhand der Lehrveranstaltungen, die zu machen sind, Gruppengröße und so weiter, kann man ausrechnen, wie viel Lehrkapazität man braucht. Und 10-15% werden von vornherein über Lehrbeauftragte eingeplant. Diese Zahl kommt dadurch zustande, weil die Akkreditierungsagenturen sagen, 20% maximal Lehrbeauftragte dürfen sein. Das wird dann gleich genommen, okay, 20% dürfen, es wird ja ganz großzügig, wir machen nur 15%. Wobei vergessen wird, dass zum Beispiel bei uns an der Fachhochschule immer dann, wenn ein Kollege zum Beispiel irgendwelche Tätigkeiten macht, für die er auch Freistellung braucht, also im Dekanat, im Rektorat, als Studiendekan, als Vorsitzender der Studienkommission oder eben halt für bestimmte Forschungstätigkeit oder ähnliche Geschichten, kommen ja auch wieder zusätzlich noch Lehrbeauftragte oder im Personalrat oder Frauenbeauftragte. Dazu braucht man ja Freistellung und die werden auch über Lehrbeauftragte abgedeckt, sodass in der Summe dort schon über 20 rauskommen. Wir haben es mal gehabt, als einige Stellen nicht besetzt waren, das kommt natürlich auch noch, wenn Stellen nicht besetzt sind, wobei ich das große Glück hatte, dass die Kollegin, die mich ablöst, Kollegin immerhin auch, am selben Tag, wo ich meine Schlüssel abgegeben habe, die Schlüssel bekommen hat. Das ist schon mal positiv gewesen. Wir haben einen gehabt, wo 40% über Lehrbeauftragte abgedeckt wird. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass Lehrbeauftragte, die ja wichtig sind, um eben halt bestimmte zusätzliche Qualifikationen reinzubringen, dass die eben halt auch benutzt werden für die Grundlast. Sie sind eben halt gedacht, eben halt als Ergänzung des Lehrangebots, um zur Überbrückung von kleineren Nichtbesetzungen und ähnlichen Geschichten. Aber sie sind nicht gedacht, eben halt um die Grundlast abzudecken. Dafür bräuchte man entweder Professuren oder vielleicht auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben, je nachdem, was dort abgedeckt wird. Aber das darf nicht von vornherein über Lehrbeauftragte festgelegt werden. Danke.
Ja, hallo, mein Name ist Gabriele Schmidt. Und ich habe zunächst zwei kritische Punkte in Ihrem Referat, Herr Keller. Ist es in dem Tepliner Manifest so und in dem Herrschinger Kodex fehlt mir da der qualitative Aspekt der Hochschulforschung. Dazu gibt es überhaupt keine Forderungen, also dass gesagt wird, in welche Richtung wollen wir forschen, welche Gebiete wollen wir angehen. Das war dieses hier, das wurde auch schon angedeutet, vielleicht müsste auch innerhalb der GEW der Begriff Bildung auch einmal definiert werden. Dann eine Information, seit der Bürgerschaftswahl hier in Bremen gibt es im Programm dazu eine Zivilklausel, die gefordert wird und im Übrigen auch eine Begrenzung der prozentualen finanziellen Anteile auf, hört man mich überhaupt, auf 10% der Stiftung und das Übrige eben aus staatlichen Mitteln oder eben aus staatlich geförderten Gesellschaften oder Stiftungen. Ja, und ein wichtiger Aspekt fehlt mir auch sehr, ist diese Forderung zur Personalstruktur und zur Festigung und zur qualitativen Umsetzung der Inhalte bringen sehr wenig, wenn eben auch die interne demokratische Mitbestimmung nicht stimmt in den Universitäten. Die Frage, welche Paritäten, also der Mitbestimmung wir haben, ist auch im Landesprogramm niedergelegt. Also da haben wir gesagt, oder die Linken gesagt, Drittelparität bis Viertelparität bedeutet auch die nicht wissenschaftlichen Personal an, also das nicht wissenschaftliche Personal, das da an der Uni lebt und arbeitet, muss auch irgendwie mitbestimmen, also dieses Viertel dazu. Also diese Frage der Mitbestimmung, übrigens ja auch eine alte gewerkschaftliche Forderung im Arbeitnehmerbereich, müsste man da vielleicht auch mal mit einführen. Ja, das wär's, danke.
Ja, mein Name ist Matthias Nahles von Verdi. Ich möchte ganz kurz etwas sagen zu einer Sache, die mir bei eigentlich jeder Veranstaltung dieser Art etwas sauer aufstößt. Ich finde sie sehr gut. Ich finde auch gut, dass wir über die Gruppe der wissenschaftlich Beschäftigten intensiv sprechen. Ich arbeite selbst in einem Projekt, das ich nachher noch vorstellen will, das genau auf diese Gruppe abzielt. Aber es gibt eben noch mehr Leute an den Hochschulen und über die sprechen wir nie. Von den rund 600.000 Personen, die an Hochschulen arbeiten, ist die Hälfte nicht wissenschaftliches Personal. Verwaltung und Technik.
Und der Workshop, in dem ich bin, heißt Prekäre Beschäftigung. Und genau das trifft für die auch zu. Da ist Teilzeit und Befristung ebenso auf dem Vormarsch. Inzwischen sind wir bei einem Viertel. Und da haben wir nicht das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das diese breiten Möglichkeiten liefert, sondern nur auf Teilzeitbefristungsgesetz ein Viertel. Das ist drastisch und das ist drastisch gewachsen. Wir haben Leute in den Sekretariaten, die wie Schreibkräfte bezahlt werden. Das ist sehr wenig für diejenigen, die es nicht wissen. Die aber Realwissenschaftskoordination leisten. Wir haben im gewerblichen Bereich Outsourcing unter Absenkung der Löhne raus mit den Leuten, die Reinigung betreiben, die Hausmeister und Hausmeisterinnen sind. Und die gehören zu einer guten Hochschule genauso dazu. Und um die müssen wir auch diskutieren. Das wollte ich nur anmerken.
Ja, ich kann das nur unterstützen, was du gesagt hast. Viele werden hier wissen, dass Universität bis 2015 80 Stellen abbauen soll nach der Vereinbarung mit dem Senat und die soll überwiegend im Verwaltung und technischen Bereich abgebaut werden. Also sprich auch über Outsourcing. Ich fände das auch ziemlich gut, wenn wir das alle ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Es wird immer in der öffentlichen Diskussion so dargestellt, als ob man ja nun überhaupt nicht den wissenschaftlichen Betrieb damit angreift. Und das stimmt natürlich nicht, weil wir alle wissen, dass das ohne technisches Personal und auch ohne, also ganz einfaches Beispiel, wenn man die ganzen Technik nicht mehr wartet und einfach gute Leute gehen lässt durch miese Arbeitsbedingungen, hat man natürlich auch irgendwie für die Lehre und die Forschung ein Riesenproblem.
Analog zum Schwarzbuch Weiterbildung, ob wir nicht tatsächlich hier auf regionaler Ebene von der GEW, Entschuldigung, das habe ich vergessen, ein Schwarzbuch Hochschule machen sollten. Also wirklich, um alle Beschäftigungsgruppen Menschen nochmal darzustellen mit realen Situationen. Das hatten wir auch schon mal bei uns im Büro überlegt. Aber ob wir da nicht konzentrieren, gucken mit der Bürgerschaftsfraktion, Gewerkschaft, ob wir da nicht gemeinsam sowas als ersten konkreten Schritt erstellen. Ich habe auch nochmal, ich schiebe jetzt schnell meine Frage dazwischen, wir haben häufig schon diskutiert, Betreuungsschlüssel. Ich habe ja vorhin gesagt, 1:60, Bremen 1:60. Wo ist der gute Betreuungsschlüssel? Professoren und Studentinnen mit großem I. Ist der Betreuungsschlüssel WIMI, Studentin, ist das das, was Klemm aufgestellt hat in der Studie, diskutieren. Und der Betreuungsschlüssel Verwaltungskollegen ist ja immer abgeleitet von den WIMIs. Wie sind da die aktuellen Diskussionen? Wir hatten ja bei unserer Untersuchung von den Linken aus genau die Knackpunkte. Wo setzen wir jetzt eigentlich den Schlüssel an bei der Berechnung einer guten Finanzierung auf Bundestagsebene?
Ja, ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, der bisher noch nicht hier angesprochen worden ist, das ist der Wettbewerb. Andreas hatte ja auch darauf hingewiesen, die Hochschulen arbeiten ja nicht im luftleeren Raum, sie haben einen Auftrag für unser Land. Und die Zahlen, die er genannt hat, die haben mich doch bestürzt, wie wenig an der Verbesserung des Personalstands gearbeitet worden ist bei drastisch gestiegenen Studierendenzahlen. Und dann haben wir die Bologna-Geschichte erlebt. Ein Reinfall. Manche sagen eine Verwüstung der akademischen Landschaft. Ein Rückschritt. Ein Verblödungsprogramm. Jedenfalls hat diese ganze Geschichte nicht dazu beigetragen, Deutschlands Wissenschaft nach vorne zu bringen. Und natürlich geht es hier auf dieser Konferenz in erster Linie auch darum, die Situation der Beschäftigten und der Studierenden in Deutschland zu verbessern. Das hat aber ja noch einen Hintergrund. Wir befinden uns in der internationalen Konkurrenz zu anderen Ländern und anderen Kontinenten. Entschuldige, ich stelle mich jetzt noch mal eben vor, ich habe das eben vergessen. Ich bin Rainer Nato, ich war jahrelang Lehrbeauftragter hier an der Universität Bremen und habe vorher 10 Jahre an der Fachhochschule Kiel unterrichtet und habe immer mit einem Bein in der Praxis und mit dem anderen in der Theorie gestanden. Und interessiere mich also für den Fortgang der Sache. Und ich habe gute Beziehungen zu einer chinesischen Universität in Wuhan. Und wir haben ya eine Partnerstadt, das ist Dalian. Dort wird in einem irrsinnigen Tempo werden die Hochschulen aufgerüstet. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Noch mögen die deutschen Ingenieure besser sein. In 10 Jahren ist das andersrum. Und es ist unverantwortlich, wenn hier in Deutschland die Hochschulen nicht so ausgestattet werden, dass wir an der Spitze sind. Und zwar nicht da durch Exzellenzinitiativen und all solchen Kokolores, sondern dass jede Universität so gefördert wird, dass sie auf Weltklasse-Niveau mithalten kann. Sonst gehen wir hier unter. Sonst geht das hier alles den Bach runter, weil diese Universitäten, die sich jetzt nicht genügend ausgestattet sehen, die können ja ihren Auftrag gesellschaftlich gar nicht mehr erfüllen. Jetzt wird schon darüber geredet, dass diese ganze Master- und Bachelor-Geschichte Quatsch war, Bachelor heißt Schüler auf Deutsch, nicht? Das kommt dann dabei raus. Also auf diesen internationalen möchte ich nochmal hinweisen. Danke.
Ja, moin, moin, moin. Mein Name ist Kolja Griebner. Ich studiere an der Universität Hamburg. Es tut mir leid, aber das war mir jetzt wirklich gerade viel zu viel Standort und viel zu viel Deutschland in diesem Redebeitrag. Also, deswegen muss ich noch ein bisschen länger ausführen, was ich sowieso sagen wollte. Ich wollte grundsätzlich was sagen zu Solidarität und Konkurrenz. Für mich ist das auch eine Konkurrenz, eine Form von Konkurrenz mit China, die ich nicht bereit bin einzugehen. Ich wollte hier dafür plädieren, dass es eine Solidarität zwischen allen Beschäftigtengruppen und auch den Hochschulen, regional, im Bundesgebiet, europaweit und weltweit geben muss. Und ich wollte das nochmal an zwei praktischen Beispielen aus Hamburg untermauern oder mit zwei praktischen Beispielen. Zum einen gibt es gerade in der Bürgerschaft in Hamburg die Novellierung des hamburgischen Personals, von der SPD-Alleinregierung angestrebt wird. Und als studentische Beschäftigte oder Hilfskräfte fordern wir da die Streichung des Paragraphen 4 Absatz 4 Satz 2, wo explizit ausgeschlossen wird, dass Personalvertretung, also sowohl aktiv als auch passiv, möglich ist für studentische Hilfskräfte. Da stoßen wir auf relativ deutlichen Widerstand des wissenschaftlichen Personalrats an der Universität Hamburg, weil dort Professoren ihren Arbeitgeberdünkel verteidigen. Also Professoren wollen Hire and Fire von studentischen Hilfskräften, auch im gewerkschaftlich organisierten, okay, wissenschaftlicher Personalrat nicht ganz so gut organisiert wie der technische und Verwaltungspersonalrat durch Gewerkschaften, aber also die verteidigen ihre Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberrechte und wollen in den Drittmittelprojekten auch für 2 Monate Studierende einstellen und sofort wieder rauswerfen können, weil sie sonst nicht konkurrenzfähig sind. Und dann noch einmal zur Untermauerung, diese Profs, von denen mittlerweile an der Fakultät für Geisteswissenschaften in der Universität Hamburg 6 von 9, die zukünftig berufen werden sollen, auch befristet berufen werden sollen. Also da gibt es dann keine Teilzeit, weil die sowieso 60 Stunden pro Woche arbeiten. Aber selbst bei den Professuren und Juniorprofessuren, also die sind ja immer befristet und da sind ein paar dabei, sind 6 von 9 der, die ausgeschrieben werden an der Fakultät für Geisteswissenschaft an der Universität Hamburg, sollen befristet werden. Nebenbei sind davon 5 aus Drittmitteln bezahlt, aber dann Staatsdrittmittel, also von Stiftungen in erster Linie. Ich hoffe, der Punkt ist deutlich geworden und ich plädiere dafür Solidarität auf allen Ebenen und bitte keinen Standort.
Ja, dann versuche ich noch ein paar Punkte rauszugreifen aus den ganzen vielen interessanten Beiträgen. Ich hoffe, es ist aus Zeitgründen nicht alles im Einzelnen durchzugehen. Vielleicht vorab, Bachelor heißt eigentlich Geselle. Ne? Das ist eigentlich interessant, dass man hier sozusagen den Gesellen, da kommt das ja aus dem Lateinischen her, als Vorbild nimmt und für einen Hochschulabschluss. Aber okay, ich wollte jetzt vielleicht zunächst mal nochmal damit anfangen, mit dem, was der Matthias Neiss gesagt hat. Er hat natürlich völlig recht, dass wir das nichtwissenschaftliche Personal in den Blick nehmen müssen, genauso wie das wissenschaftliche. Man kann sie nicht über einen Kamm scheren, weil die strukturellen Probleme andere sind. Deswegen habe ich das auch sozusagen nicht versucht, das über einen Kamm zu scheren, aber er hat natürlich völlig recht und wir sind als GEW immer bereit, dann mit Verdi zusammen dann hier auch die Unterstützung zu geben, wenn die Probleme, die er angesprochen hat, auch angesprochen worden sind. Genauso, und da knüpfe ich an den letzten Beitrag an, wie wir auch zum Beispiel die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in der Tat in den Blick nehmen müssen. Das sind jetzt nicht nur die Arbeitgeber und die Vertreter des Systems, die quasi auf der anderen Seite stehen, sondern es ist gerade zu Recht gesagt worden, wir haben den Trend zur befristeten Erstberufung Also nach Promotion und Juniorprofessur, Habilitation und so weiter ist noch lange nicht Schluss. Dann kommt erstmal ein 5 Jahre Zeitvertrag als Professor. Und wenn man sich bewährt, kommt man dann vielleicht auf einen Dauervertrag dann mit Anfang 50. Das ist in der Tat der Trend. Die Wehbesoldung ist zu Recht vom Bundesverfassungsgericht als nicht amtsangemessen verworfen worden. Wir werden gespannt sein, wie die neuen Modelle der Länder aussehen. Und es gibt einen riesen Leistungsdruck auch über zum Beispiel die leistungsorientierten Bestandteile in der Wehbesoldung und eben auch durch den Druck zur Drittmitteleinwerbung, dass man als Hochschullehrer heute ohne Drittmittel eingeworben zu haben, eigentlich nicht normal forschen kann. Das alles sind Dinge, die auch es notwendig machen, zum Beispiel die Professorinnen und Professoren als Bündnispartner mit einzubeziehen. Wir organisieren sie ja auch als GEW. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass dann die Hochschulsekretärin und die W3-Professorin und der wissenschaftliche Mitarbeiter und der Studi dann gemeinsam hier an einem Strang ziehen. Als GEW den glücklichen Umstand haben, dass wir verschiedene Mitgliedergruppen auch unter einem Dach haben, denken wir sowieso auch schon immer in Richtung von Lösungsmöglichkeiten, die dann alle unterstützen können. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, dann hier zusammenzuarbeiten. Dann wollte ich vielleicht noch mal was zu den Lehrbeauftragten sagen, obwohl ja eigentlich der Günther die wichtige Frage schon beantwortet hat nach der Vorgeschichte des Lehrauftrages. Die war nämlich die, dass man ursprünglich holen wollte, um das Lehrangebot zu ergänzen. Also zum Beispiel eine Richterin kommt, um den Jurastudierenden mal einen Blick in die Praxis zu ermöglichen. Oder ein Architekt macht eine Vorlesung oder ein Seminar, damit der Praxisbezug da ist. Ergänzende Lehrveranstaltungen, heute wird das Instrument des Lehrauftrages missbraucht, um die Lehre, grundständige Lehre in weiten Teilen dann durch externe Lehrende, die für einen Apfel und Ei oder sogar unentgeltlich arbeiten, dann abzudecken. Das ist ein Riesenproblem, Missbrauch des Lehrauftrages, und deswegen ist die zentrale Forderung auch der GEW, dass wir den Lehrauftrag auf die ursprüngliche Funktion zurückführen und überall dort, wo Pflichtlehre gemacht wird von den Hochschulen, da müssen dann Leute eingestellt werden, meinetwegen Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Es müssen also diese Lehraufträge umgewandelt werden in Lehrkraftstellen, und soweit zur Ergänzung dennoch Lehraufträge notwendig sind, und die werden auch immer notwendig und sinnvoll sein in bestimmten Umfang, da müssen hier aber wiederum Mindeststandards gelten, die dann auch eine angemessene Vergütung beinhalten. Und eine angemessene Vergütung können nicht 15 oder 18 Euro sein, was häufig bezahlt wird für eine Unterrichtsstunde, die vorbereitet werden muss, die nachbereitet werden muss, die mit der Abnahme von Prüfungen, Beratung von Studierenden verbunden ist, sondern das müssen dann andere Beträge sein. Ja, und dann vielleicht zum letzten Punkt nochmal, was die Gabriele Schmidt angesprochen hatte. Da rennt sie bei mir natürlich offene Türen ein. Und da will ich vielleicht ein Missverständnis nochmal aufklären. Das Templiner Manifest ist jetzt nicht das wissenschaftspolitische Grundsatzprogramm der GEW, sondern es ist ein Papier, wo wir ganz konkret in Bezug auf die Missstände in der Personalstruktur der Hochschulen, in den Karrierewegen, in Beschäftigungsbedingungen Vorschläge machen, die Bund, Länder und Hochschulen umsetzen sollen. Und ich würde es jetzt für schwierig halten, wenn man versucht, alle Fragen, die es außerdem zu Recht noch gibt, da rein zu projizieren. Wir haben diese Fragen aber auch beantwortet, und ich hatte das schon mehrfach genannt, das wissenschaftspolitische Programm der GEW. Hast du das ausgelegt, Inge? Ist das auch da? Liegt draußen auf dem Infotisch. Da haben wir wirklich die ganze Bandbreite nochmal beantwortet. Also da gibt es zum Beispiel dann das Kapitel 12, wo es dann um die gesellschaftliche Verantwortung der Forschung geht, wo wir hier sehr intensive Forderungen aufgestellt haben zu diesem Aspekt, also auch um die qualitativen Aspekte der Forschung, die angesprochen wurden. Und Stimmung geht es. Da haben wir wirklich sehr mutige Forderungen aufgestellt, nicht nur die Viertelparität, die wir ganz selbstverständlich fordern, die Viertelparität in Gremien, sondern wir sind auch der Auffassung, dass man auch in den Bereichen, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, man braucht eine Professorenmehrheit, also die Kernbereich von Forschung und Lehre, dass man auch dort diese Professorenmehrheit knacken kann, wenn man mit innovativen Mitbestimmungsmodellen arbeitet, also zum Beispiel einen Teil der Professorenvertreter in diesen Gremien von allen Hochschulmitgliedern wählen lässt. Das war mal eine Debatte, die vor circa 10, 15 Jahren geführt wurde, um das Verfassungsgerichtsurteil auszureizen, Schlupfwinkel zu suchen. Also das haben wir innovative Mitbestimmungsmodelle weitgehende gefordert. Auch eine Urwahl des Präsidenten, der Präsidentin der Hochschule ist eine Idee, die wir vorgeschlagen haben. Und das sind wir, obwohl wir viele Professoren in der Mitgliedschaft haben, überzeugt, dass dieses der richtige Weg ist. Denn die Professoren merken ja auch zunehmend, dass es ihnen auch in den Kragen geht. Wenn die Dekane und die Präsidenten gestärkt werden und die Gremien gar nichts mehr zu sagen haben, dann nützt ihnen auch die Professorenmehrheit nichts mehr. Das ist ja eigentlich das Problem. Also von daher, wissenschaftspolitisches Programm, da sind alle diese Fragen beantwortet und wir als GEW wären die Letzten, die uns nur auf Arbeitsplatzinteressen unserer Mitglieder konzentrieren würden. Das betten wir ein in ein hochschulpolitisches Reformprogramm, was wir auch aktiv vertreten. Aber natürlich müssen wir auch die Arbeitsplatzinteressen vertreten und dafür ist eben das Themendiener Manifest gemacht worden. Ja, ganz herzlichen Dank für die interessierten Nachfragen.